Wir kommen jetzt zum Thema, du bist eingeladen. Ich meine, dass Sie jetzt hier sitzen, Sie sind der Einladung gefolgt, Sie haben sich eingeloggt und alle, die vielleicht zu Hause am Fernseher oder Computer sitzen, sind auch der Einladung gefolgt und nehmen teil an diesem Gottesdienst. Ich darf noch mal beten. Liebevoller Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, und um deines Sohnes willen, um den sich alles dreht, bitten wir, öffne uns die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Exakt einen Tag, bevor ich anfing, mir Notizen zu machen über diese Thematik, wurden meine Frau und ich eingeladen. Von einem lieben Ehepaar aus unserer Gemeinde. Die riefen uns abends an und sagten: Norbert, Elke, wir würden euch gerne einladen in eine Gartenwirtschaft. Am Mittwoch ist ein schöner Sommerabend, kommt doch. Ja, und wir sind dieser Einladung gefolgt. Es war dann auch ein wunderschöner Abend, wie gesagt, Sommer. Große Bäume, die Schatten spendeten. Wir haben viele Köstlichkeiten genossen. Wir haben uns sehr gut und auferbauend auch geistlich unterhalten können und über Familie und so weiter und so fort. Aber etwas hat uns ganz besonders beeindruckt. Der Wirt dieses Restaurants, der hat ein großes Schild aufgestellt. In diesem Gartenbereich, und da steht dieser Satz drauf: Als du auf die Welt kamst, weintest du, und um dich herum freuten sich alle. Lebe so, dass wenn du die Welt verlässt, alle weinen und du lächelst. Ja, wie kann man dieses Ziel erreichen? Wenn man sich einladen lässt und sagt: Herr Jesus, dein Leben gehört mir, und wenn man ihm dann auch im Alltagsleben folgen möchte. Und es war interessant, wir kamen dann nach Hause und am nächsten Morgen las ich in der Bibel und ich machte mir immer noch Gedanken über diesen schönen Satz. Und dann kam ich an die Stelle 2. Chroniker. Da gab es einen König, einen gottlosen König namens Joram. Der hat viel Unheil über Israel gebracht und sehr viel Unheil über seine eigene Familie. Der brachte es sogar fertig, ich glaube, bis auf einen, alle seine Brüder, seine leiblichen Brüder zu töten. Und dann ist dieser Mann gestorben und da heißt es in 2. Chroniker 21, 20, er ging dahin, ohne bedauert zu werden. Das trifft ja den Nagel auf den Kopf, nicht wahr? Möge der Herr es schenken, dass wir Segenslinien hinterlassen für unsere Kinder, vielleicht Großkinder, für andere Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und das beginnt damit, dass man sich einladen lässt in das Reich Gottes. Ich möchte über drei Punkte sprechen. Lukas Kapitel 22. Erstens, was ist mit diesem Gleichnis gemeint? Oder besser so, was ist bei diesem Gleichnis zu beachten? Zweitens dann, was ist die Lehre im Blick auf Israel? Und drittens, was ist die Lehre dieses Gleichnisses im Blick auf die Gemeinde? Ich beginne mit dem ersten Punkt, was ist in diesem Gleichnis zu beachten? Vers 1 bis 2, ich lese jetzt nur noch Vers 2. Das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Also es geht um den Sohn, dem soll Hochzeit gemacht werden. Wo denn? Im Reich Gottes. Was ist denn mit diesem Reich Gottes gemeint? Damit ist nicht der Himmel gemeint, das haben wir schon öfters gesagt, sondern es geht ja um das Reich Gottes in dem Messias hier auf dieser Erde. Es geht also um das messianische Königreich. Es heißt ja auch Basileia, das heißt Reich, Königreich, Königtum. Es geht also nicht um den Himmel, sondern um das messianische Reich auf dieser Erde. Die Gemeinde Jesu hat ja weniger Berufung hier auf dieser Erde als vielmehr im Himmel. Sie ist eine himmlische Gemeinde. Und nun mit drei Gleichnissen offenbart der Herr Jesus, diese drei Gleichnisse, die sagen eigentlich mehr oder minder das Gleiche, da offenbart der Herr Jesus die Situation oder sein Verhältnis, das göttliche Verhältnis zu seinem Volk Israel. Das war das Gleichnis der Arbeiter im Weinberg, Kapitel 20, dann Kapitel 21, das Gleichnis über die Weingärtner, das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, und nun das dritte Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und ich sage noch einmal, alle drei Gleichnisse sagen eigentlich mehr oder minder das Gleiche. Es geht um die Situation des jüdischen Volkes damals und um ihre Zukunft. Und wer das am besten verstanden hat, das waren die, gegen die sich das Gleichnis richtete, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten. Denn es heißt in Kapitel 21, Vers 45, und als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse, Mehrzahl, gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Also das ist mal das, was wir grundsätzlich zuerst beachten müssen. Es geht um das Verhältnis Jesu zu seinem jüdischen Volk. Es geht um den Heilsplan Gottes mit dem Judentum. Das wird in diesen drei Gleichnissen behandelt. Es geht um die Situation des Königreiches, das die Zeit überbrückt von Jesu erstem Kommen damals in Israel bis in die Endzeit hinein, in der er dann wiederkommen wird. So, das beachten wir. Das haben wir auch schon immer wieder gesagt. Darum höre ich hier schon auf. Das war der erste Punkt. Aber der zweite Punkt dauert zwangsläufig etwas länger. Was uns das Gleichnis nun im Blick auf Israel lehrt, wenn wir sagen, es geht um das Himmelreich auf dieser Erde, um die Hochzeitsfeier, die einmal hier im messianischen Reich stattfinden wird und die damals eigentlich schon gekommen war mit dem ersten Kommen Jesu, aber abgelehnt wurde, dann müssen wir das natürlich behandeln, das Gleichnis im Blick auf Israel. Wir lesen Vers 2 und 3, das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtet, und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Ich denke, eins ist uns klar, der König, der stellt Gott dar. Könige kommen, Könige gehen, haben die Kinder gesungen. Natürlich auch Jesus Christus im göttlichen Sinn. Aber der Sohn explizit stellt eben Jesus Christus dar. Und das war's, was Gott wollte. Gott hat die ganze Vorbereitung in Israel von 1. Mose an, Erwählung Abrahams und so weiter, das diente alles der Zuführung dieser Hochzeit, dass eines Tages sein großer Sohn auf diese Erde kommt und ihm eine Braut zugeführt wird. Nun fällt uns etwas auf, wenn wir diesen Text lesen. Es heißt, er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zu rufen. Also offensichtlich waren die schon eingeladen vorher. Also ich sage jetzt mal, in unserer Zeit heute, die haben schon eine schriftliche Einladungskarte bekommen. Das haben die auch, eine schriftliche Einladung bekommen, nämlich das Alte Testament. Und jetzt werden die Knechte ausgesandt, um die, die bereits eingeladen waren, zur Hochzeit zu rufen. Und nun könnte man fragen, ja, wann wurde denn Israel eingeladen? Ja, in der gesamten Zeit des Alten Testamentes. Durch wen denn? 1. Mose bis Maleachi, durch wen denn? Durch Mose und die Propheten. Die sandte Gott in sein Volk hinein, um dieses Volk vorzubereiten auf diese große Hochzeit, auf das Erscheinen des messianischen Königs. Dafür hat er sich sein Volk erwählt, das alttestamentliche jüdische Volk. Und als dann der Herr Jesus kam, ja, da sagt ja auch Johannes der Täufer gleich zu Anfang in Johannes 3, 29, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der war jetzt da. Das sagte er ja im Blick auf Jesus. Der Bräutigam ist da. Der Freund des Bräutigams, das war Johannes der Täufer, der steht da und hört zu und ist hoch erfreut. Also noch einmal, im Alten Testament, Mose und die Propheten und all die Geschichten des Alten Testamentes, Gottes Wirken im Alten Testament, lud das Volk ein und jetzt war die Zeit gekommen, der Bräutigam erschien. Jesus sagt, können etwa die Gefährten des Bräutigams trauern? Das sagt er im Blick auf seine Jünger. Das sind die Gefährten des Brautgemachs, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Und das erste Wunder, das Jesus tat, wo geschah das? Wer weiß es? Das allererste Wunder, das der Herr Jesus Christus auf dieser Erde tat, in Israel, geschah auf einer Beerdigung. Nicht? Auf einer Geburtstagsfeier. Auch nicht. Auf einer Hochzeit. Die Hochzeit zu Kana. So, jetzt ist uns das klar. Also die bereits Eingeladenen, die werden jetzt gerufen. Der Messias war da. Der Bräutigam war da. Mit ihm trat das messianische Reich bereits in Erscheinung und jetzt sendet Gott seine Knechte aus, um die bereits im Alten Testament Eingeladenen zu rufen. Hört, der Bräutigam ist da, jetzt könnt ihr kommen, kommt, 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 kommt! Wir lesen, dreimal werden Knechte ausgesandt. Das ist ganz interessant und sicherlich nicht ohne Bedeutung. Und wir gehen diese dreimal jetzt durch. Dreimal werden Knechte ausgesandt. Das erste Mal hier, wie gesagt, um die bereits Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen, weil der Bräutigam jetzt da war. Und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Das war die Situation damals, als Jesus auf dieser Erde war, in Israel. Der Bräutigam war also da und er kam nach Israel zu seinem Volk und er sandte nämlich seine Knechte aus und die sollten jetzt Israel rufen. Ja, wer waren denn diese Knechte, die damals ausgesandt wurden? Das war Johannes der Täufer zum Beispiel. Das war so ein Knecht. Oder dann die Jünger des Herrn Jesus, ja, Matthäus Evangelium Kapitel 10, da werden die Jünger ausgesandt in die Städten Israels, um das Volk zu rufen. Oder auch die 70 Jünger, die Jesus einmal aussandte, um in die Städten Israels zu gehen, in alle Gebiete und zu rufen. Und was war der Ruf? Tut Buße, denn was? Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Hochzeitsfest, das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Aber die Reaktion, wir haben es ja gelesen und wissen das ja auch, und sie wollten nicht kommen. Das widerspiegelt die Situation von Matthäus Kapitel 1 bis Matthäus Kapitel 12. Warum sage ich das? Matthäus Kapitel 1 bis Matthäus Kapitel 12. In Kapitel 12, Vers 14, heißt es im Blick auf die Einladung, dass der Herr Jesus sich ja auch selbst als Messias präsentiert hat, Zeichen und Wunder eines Messias tat und seine Jünger ausgesendet hatte. In diesem Kapitel 12, Vers 14 heißt es zum ersten Mal, dass sie Jesus umbringen wollten. Matthäus 12, 14, die Pharisäer aber gingen hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbrächten. Und jetzt wendete sich das Blatt. Jetzt wendete sich das Blatt. In diesem Kapitel nahm auch die Lästerung des Heiligen Geistes seinen Anfang. Und jetzt begann Jesus, sich von ihnen abzuwenden. Und er redet die Gleichnisse, die Himmelreichsgleichnisse, ja, über das Ackerfeld und so weiter, redet dann mehrheitlich zu seinen Jüngern. Warum sage ich Matthäus Kapitel 1 bis Matthäus Kapitel 12? Das war alles, bitte hören Sie gut zu, vor dem Kreuz. Vor dem Kreuz. Von Matthäus Kapitel 1 bis Matthäus Kapitel 12 wurden die Knechte ausgesandt, noch vor Golgatha, und die luden aber bereits das jüdische Volk zum Hochzeitsfest ein. Aber die haben noch gar nicht vom Kreuz gesprochen. Nicht mal Jesus selbst. Er hat einfach gesagt, kommt, tut Buße, ist alles bereitet, kommt, kommt. Das Himmelreich ist nah. In meiner Person ist das Himmelreich da. Kommt. Alles vor dem Kreuz, aber sie wollten nicht. Und dann passiert das hier. Sie planen, ihn umzubringen, und man höre und staune. Wo ist, ich fordere Sie heraus, wo ist im Matthäus-Evangelium das erste Mal vom Kreuz die Rede? Weiß das zufällig? Nur Kapitel. Kapitel 16. Boah. Uiuiui. Kapitel 16. Ja, man würde doch denken, er muss doch schon in Kapitel 3, Kapitel 2 gesagt werden oder so. Kapitel 5, nein, buchstäblich zum ersten Mal die Rede in Kapitel 16, Vers 21, dass Jesus vom Kreuz redet, von seinem Sterben, von seinem Beerdigtsein und von seiner Auferstehung. Und dann noch zweimal. So spät. Ja, und das passt auch mit dem Gleichnis ganz klasse überein, dass nämlich geschrieben steht, es werden also die Knechte ausgesandt mit dieser Botschaft ganz locker, kommt zur Hochzeit. Und jetzt ist der Herr Jesus, es wurde abgelehnt, und dann ist der Herr Jesus Christus ans Kreuz gegangen und dann gestorben und auferstanden, Golgatha, und jetzt werden sie neu ausgesandt, zum zweiten Mal, aber mit einer Zusatzbotschaft, jetzt nicht mehr kommt zur Hochzeit, einfach so, das Himmelreich ist nah. Nein, jetzt kommt eine Zusatzbotschaft. Wiederum sandte er seine Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Ah, muss einfach lauter werden, weiß auch nicht. Es ergreift mich so. Das ist vorher nicht gesagt worden. Das griechische Wort für geschlachtet kann nämlich auch opfern bedeuten. Laut Studienbibel Elberfelder mit Sprachschlüssel. Jetzt kommt die Einladung nach dem Kreuz. Verstehen Sie? die Einladung nach Golgatha. Ich denke persönlich, dass wir durchaus zwischen Vers 3 und zwischen Vers 4 den Tod und die Auferstehung Jesu sehen dürfen. Und das ist ja so beeindruckend, dass da steht, und alles ist bereit. Woran denken Sie da? Alles ist bereit. Kommt jetzt, alles ist bereit. Ja, was für ein Wort denken Sie? Es ist vollbracht. Mit dem Jesu, mit dem Tod Jesu als geopfertes Lamm Gottes ist jetzt alles bereit. Das ist die zweite Chance. Klar war das alles im Plan Gottes. Das hat Gott alles so gewusst, hat er auch so geplant. Aber es geht eine ganz gewisse Reihenfolge, die einfach eingehalten wird. Und nun ja, gut. Nach dem Tod Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung wurden wiederum die Knechte ausgesendet, eine zweite Einladung Israel gegenüber zu bringen. Wo geschah das? Nach dem Kreuz, nach der Auferstehung in der Apostelgeschichte. Und welche Botschaft hatten die da, die Knechte? Das sagen sie immer wieder. Der gestorben ist und der auferstanden ist, der alles vollbracht hat. Der gestorben und der auferstanden ist, der alles vollbracht hat, immer wieder. Besonders die Anfänge der Apostelgeschichte, so die ersten, ich sag mal, 8 Kapitel, ganz besonders stark. Die Pfingstpredigt des Petrus, Apostelgeschichte Kapitel 2. Boah, ist eine Hammerbotschaft. Dann die zweite große Predigt, Apostelgeschichte Kapitel 3, auch von Petrus, an das jüdische Volk. Nach Pfingsten. Dann Apostelgeschichte Kapitel 4, Petrus und Johannes zusammen wieder an das jüdische Volk. Und immer mit der Botschaft, Jesus ist auferstanden, er ist gestorben und er ist auferstanden, er lebt. Und dann Jakobus und Philippus und Stephanus und alle mit dieser Botschaft. Und bitte, bis Kapitel 8. Ausnahmslos waren die ersten, ich sag mal, großen, größten Botschaften ausnahmslos an das jüdische Volk gerichtet. Das hat kein Heide gehört. Das hat kein Heide gehört. Die haben sich nicht an die Nationen gewandt. Israel wurde eingeladen. Aber was taten sie? Was taten sie mit dieser Botschaft, mit der zweiten Einladung? Und sie kümmerten sich nicht. Gingen hin, der eine auf seinen Acker, die anderen auf den Handel, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Das sieht man genau in der Apostelgeschichte. Sie waren gleichgültig, sie waren feindselig und sie widerstanden. Ja, auch da wieder, Petrus und Johannes wurden gefangen genommen und geschlagen, misshandelt. Jakobus wurde getötet, Petrus wurde nochmal gefangen genommen und sollte hingerichtet werden. Stephanus wurde gesteinigt und dann setzte nach der Steinigung von Stephanus eine große Verfolgung ein gegenüber denen Juden, die dem Messias glaubten. Eine große Verfolgung. Das ist genau das. Ja, das ist natürlich klar. Was war die Folge dieser Tat? Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus, brachte jede Mörner um und setzte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Das beschreibt natürlich, er setzte ihre Stadt in Brand. Ja, welche Stadt? Jerusalem, nicht wahr? Wer waren die Heere, die ausgesandt wurden? Die Römer. 70 nach Christus wurde die Stadt platt gemacht. Und wie? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten kamen wirklich bald alle zu Tode. Israel war zu hohem berufen. Sie waren eingeladen. Das ist eine Katastrophe. Ich habe heute noch gebetet, Herr, du siehst unsere Welt, ist deine Menschheit, ist deine Welt. Was machen wir hier in unserem christlichen Abend dann mit der Einladung Gottes? Wir spucken Gott an. Wir nehmen sein Wort nicht mehr ernst. Wir tun genau das Gegenteil. Und was erreichen wir? Was hat denn die Weltgemeinschaft erreicht in Afghanistan? Nicht mal das Schwarze unter dem Fingernagel. Versagt, versagt, versagt. Könige kommen und gehen. Maranatha, komm Herr Jesus. Komm bald, bitte, bring du dein Zepter. Sie waren eingeladen und berufen und sie schlossen sich selbst aus. Ein Kapitel später sagt Jesus in Matthäus 23, Jerusalem, Jerusalem, er hat geweint, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich dich sammeln wollen, aber du hast nicht gewollt. Siehe, euer Haus, eure Stadt, euer Tempel wird wüst gelassen werden, bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Also da gibt es noch eine Chance. Und dieser Vers ist dann auch wirklich der Übergang zur Endzeit Israels. Und das haben wir jetzt im dritten. Es werden zum dritten Mal Knechte ausgesendet. Und jetzt Achtung, nicht zu schnell sein. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr irgend findet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, sowohl böse als gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Zu der Zeit, als Jerusalem zerstört wurde, um 70 nach Christus, da gab es ja schon Gemeinde, wie wir das heute haben. Ich sage immer Leibesgemeinde, die gab es da ja schon. Aber hier geht es um einen Ruf, der stattfinden wird nach 70 nach Christus. Dass die Gemeinde da eingeschoben worden ist, das wird hier im Matthäusevangelium, das sich nur an die Juden richtet, nicht berücksichtigt. Es geht immer noch ums Judentum. Immer noch um Israel. Immer noch um Gottes Heilsgeschichte mit diesem Volk. Wir werden es nachher auch anders anwenden. Jawohl, das dürfen wir mit gutem Recht. Aber ich sage immer, ne, das Erste bleibt Erstes. Die Gemeinde hat ja weniger Bezug zu dem Königreich auf dieser Erde. Wie heißt es, unser Bürgerrecht ist? Ja, Halleluja, ja. Oder Kolosser 1,5. Unsere Hoffnung ist aufgehoben, wo? In den Himmel. Nein, es geht um Israel. Und der Einschub der Leibesgemeinde war noch nicht berücksichtigt. In erster Linie. Und darum müssen wir uns jetzt natürlich fragen, ja, wo geschieht denn das, dass sie zum dritten Mal gerufen werden? Und dann das Hochzeitsfest auch kommt. Es werden also wieder Knechte ausgesendet und die sollen alle möglichen Menschen einladen, nicht mehr nur beschränkt auf Israel, sondern weit darüber hinaus. Jetzt gehen sie hin an die Kreuzwege, an die Landstraßen, böse und gute, spielt überhaupt keine Rolle, alle werden eingeladen. Früher war es nur Israel, jetzt geht es darüber hinaus. Straßen, Gassen, Zäune, Hecken, Blinde und Lahme, alle werden eingeladen. Herrlich! War ja alles im Plan Gottes drin. Ach. Aber es geht die Reihenfolge. In der Offenbarung, Kapitel 7, werden wieder Knechte ausgesendet. Vers 3 und 4 und sagt, beschädigt nicht die Erde noch das Meer noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes versiegelt haben. Das sind die 144.000. Die werden genannt, die Knechte unseres Gottes. Es werden wieder Knechte ausgesendet. Ja, und was ist dann, was tun die denn? Die laden wieder ein. Und wen laden die denn ein? Und wer kommt denn dann Richtung messianisches Reich? Offenbarung Kapitel 7, Vers 9. Nach diesem, also offensichtlich direkt im Anschluss an die Erwählung dieser Knechte, die dann ja auch ausgesendet werden, die müssen ja eine Aufgabe haben, die stehen ja nicht nur dumm rum. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus den Nationen, aus Stämmen und Völkern, Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen waren in ihren Händen. Halleluja! Jetzt kommen sie von allen Hecken und Zäunen und Straßen und Kreuzungen, Blinde und Lahme, alle Stämme, Sprachen und Nationen. Und jetzt? Jetzt ist es soweit. Jetzt kann die Hochzeit stattfinden. Als aber der König hineinkam, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er sprach: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid anhast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, wenige auserwählt. Das damalige Israel wurde aus dem Land rausgeschmissen. Sie haben das messianische Reich verpasst, sie wurden ausgestoßen bis an die äußerste Finsternis der Nationenwelt, bis nach Sibirien. Hier geht es noch gar nicht mal, glaube ich, um die Verdammnis. Aber natürlich, die sich dann nicht bekehrt haben, die sind auch von der Seele her verloren gegangen, das ist klar. Aber was hier wirklich passierte, stoßt ihn hinaus, er kommt nicht ins messianische Reich. Also ein neuer Ruf wird erschallen, die Menschen werden eingeladen zur bevorstehenden, wieder neu bevorstehenden, angebotenen Hochzeit und die vielen Menschen werden kommen aus allen Nationen, sie werden sie durch die Knechte Israels gerufen und dann Leben im Schatten. Und, ich habe das gar nicht aufgeschrieben, Entschuldigung. Ich werde alt. Ja. Offenbarung Kapitel 19, ich lese Ihnen das, Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 und 9. Jetzt kommt die Hochzeit. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe glückselig die Geladenen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Wieder, haben wir es wieder? Haben wir es wieder? Halleluja. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Wir sehen, wie genau die heilsgeschichtliche Linie Gottes mit seinem Volk aufgeht. Vorgeschattet hier in diesem Gleichnis. Geschichte Israels von Anfang bis zum Ende. Gott erreicht sein Ziel. Die Hochzeit ist nicht geplatzt, damals schon. Aber das heißt nicht, dass sie nie stattfinden wird. Die Frau hat sich bereitet. Oh oh, jetzt kommt es wieder. Die Gemeinde bereitet sich nicht. Gemeinde ist bereit, durch den in dir wohnenden Heiligen Geist. Aber ein großer jüdischer Teil wird in der großen Trübsal sich bekehren und vorbereiten. Der Frau wird gegeben, sich einzukleiden. Erst dann, wir sind es schon, oder? Sind wir schon eingekleidet? In das Kleid der Gerechtigkeit Jesu? Die Leinwand sind die Gerechtigkeiten, das heißt die Rechttaten, die Werke der Heiligen. Gemeinde beruft sich nicht auf Taten, um in das Königreich zu kommen. Gemeinde Jesu heute beruft sich nur auf die Tat Jesu. Er hat es vollbracht. Er. Glückselig, die geladen sind, dann zum Hochzeitsmahl. Das sind die vielen aus all den Stämmen, Völkern und Sprachen, da an Hecken und Zäunen und so weiter. Und dann findet das Reich statt. Das ist das tausendjährige Reich. Das ist ein Hochzeitsfest. Doch zum Eingang in das Reich wird noch ein Gericht gehalten. Ja? Jesus wird ja kommen, das Reich wird aufgerichtet. Er wird auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen in Jerusalem. Und dann wird das passieren, was hier steht. Dann geht der König nämlich hin und guckt sich die Gäste an. Und dann wird aussortiert. Lesen Sie mal die Gleichnisse im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Kluge und nicht kluge Jungfrauen. Oder was ihr einem dieser getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Und dann werden die, ja, die haben auch gedacht, ach, guck mal. Ja? Und dann werden sie aussortiert. Ihr kommt nicht ins Reich. Das ist da gemeint. Was uns das Gleichnis im Blick auf die Gemeinde Jesu lehrt, soll nicht mehr allzu lange gehen, aber ist natürlich klar, wir können ja das ja auch tatsächlich, das ewiges Wort Gottes, nütze zur Lehre, zur Auferbauung, zur Ermahnung, zur Weiterführung. Das ganze Alte Testament natürlich, die Evangelien, alles, die Offenbarung dient uns ja, nicht wahr? Ist doch klar, der Gemeinde Jesu, also ziehen wir unseren Nutzen raus. Was uns das Gleichnis nun, was hat uns das jetzt zu sagen? Uns, aber auch jetzt vielleicht Außenstehende, die mit dem Evangelium noch gar nicht so viel zu tun haben. Erstens einmal, ich habe da drei Punkte. Erstens einmal, es gibt doch nichts Höheres für den Menschen, als bei Gott eingeladen zu sein. Oder? Gibt es was, eine höhere Berufung, eine höhere Stellung, irgendetwas Besseres? Und wenn du Milliardär wirst, Gott lädt dich ein. Ich wiederhole, Gott lädt dich ein. Der Allmächtige will dich. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Er will den Tisch mit dir teilen. Er will dich genießen. Du sollst ihn genießen. Du sollst teilhaben an allem, was er ist. Letztes Jahr. Wir hatten Ferien. Sind aber weiter nicht gereist, waren zu Hause, saßen abends, ich weiß nicht, vielleicht 8 Uhr am Abend, 20 Uhr, hatten so unsere Pläne gemacht. Ich glaube, wir hatten noch einen Hund zu hüten, Blumen zu gießen bei den Kindern, die in Ferien waren. Und waren dann am Planen, was wollen wir morgen machen, wollen wir wandern gehen, wollen wir irgendwo hinfahren oder so, waren gerade am Vorbereiten, am Essen, Tisch am Decken, ein bisschen am Brötscheln da und so weiter und so fort. Auf einmal kriege ich einen Anruf. Norbert, hier ist der und der, eine hochgestellte Persönlichkeit. Ich hole euch morgen um 8.30 Uhr ab. Ich gehe mit euch in unser Ferienparadies nach Italien. An einem wunderschönen See in meiner Villa. Ich sage, Elke, ich fing an zu zittern. Ich denke, entscheide dich jetzt. Zack, zack, ging das. Ihr braucht nichts mitnehmen, ist alles da. Ja, Unterhose. Aber so, also, ja. Ihr braucht nichts mitnehmen, ist alles da. Kleines Täschchen. Ja, ich sage, gut, ich habe meinen Elke angeguckt und. Ich sage, ja, okay. Wir konnten nicht mehr essen, wir konnten auch nicht mehr aufräumen. Wir konnten nur noch zu Bett gehen und hoffen, kommt alles gut. Am nächsten Morgen um 8:30 stand er vor der Tür, Auto mit 600 PS, flog mit uns zum Flughafen. Wir stiegen in einen Hubschrauber und flogen 1,5-2 Stunden in ein wunderschönes Gebiet, grandiose Villa. Tatsächlich, ich habe nichts gebraucht. Villa, Swimmingpool, Aussicht, Essen, Trinken, Mountainbike. Ich habe noch ein Trikot gekriegt, Zimmer, sogar Glacé beim Spazierengehen. Ich habe nicht mal Geld gebraucht. Restaurantbesuche. Das Einzige war, es waren nur 3 Tage. Der Mensch ist ja nie zufrieden. Ne? Ich habe gedacht, ja, Gott lädt dich ein. Du brauchst nichts mitbringen, ist alles da. Gott hat alles in seinem Sohn bezahlt. Unendlicher Reichtum. Ist alles bereitet, das ist alles vollbracht, die Eintrittskarte ist da, seine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit, die Sündenvergebung ist da, seine Heiligung für dich ist da. Ist alles da, du kannst kommen, wie du bist. Ich hörte da ein Beispiel oder ich las ein Beispiel, das hat mich jemand zugeschickt. Sinngemäß gebe ich das weiter. Nehmen wir mal an, du bist im Zug und du fährst morgens, es ist noch dunkel, oder abends, es ist schon dunkel, und dann kommt der Schaffner und prüft die Fahrkarten, mit der Taschenlampe vielleicht. Und dann kommt der und dann beleuchtet er dich so in dein Gesicht und sagt, Sie haben aber Falten. Ja, gar nicht gewaschen. Also Sie nehme ich nicht mit raus. Oder hören Sie mal, diese kaputte, zerschlissene Jeans da. Sie nehme ich nicht mit. Und aus Ihrem Rucksack, da stinkt ja doch der Käse. Ja? Nee, also Sie nehme ich nicht mit. Entschuldigen Sie, also das geht auf gar keinen Fall. Was macht er? Egal, wie Sie aussehen. Er guckt nur die Fahrkarte an. Nur die Fahrkarte. Gute Reise. Alle sind eingeladen, das ist der zweite Punkt. Alle sind eingeladen. Das war ja übrigens damals üblich, dass die Hochzeitskleider, da gibt es auch verschiedene Stellen in der Bibel, Königebuch und so weiter, 1. Mose schon, Kapitel 45 und auch Richter, Kapitel 14. Es war damals üblich, dass von dem Gastgeber die Hochzeitskleider zur Verfügung gestellt wurden. Quasi geschenkt. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Ehrenkleid. Die Einladung Gottes geht an alle Menschen. Niemand ist ausgeschlossen. Die Bibel sagt, 1. Timotheus 2,4, Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Was will er? Dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein ausdrücklicher Wille. Er handelt nie gegen seinen eigenen Willen. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wissen Sie, ich möchte es mal sagen, jetzt so nach meinem Verständnis. Gott ist kein Gott, der Menschen dazu bestimmt, geboren zu werden, 70, 80 Jahre auf dieser Erde zu leben und der ihnen dann den Weg in den Himmel durch eine Nichtauswahl von vornherein verweigert. Glauben Sie das? Ich nicht. Das glaube ich nicht. Der sagt, ich schaffe dich, ich lege fest, du lebst 75,5 Jahre. Aber ich schaffe dich nur, weil ich dich nicht erwähle, und du wirst nie eine Chance bekommen, in den Himmel zu kommen. Kriegst du gar nicht, du lebst einfach nur und dann musst du sterben. Ja. Der will, dass alle Menschen gerettet werden. Jeder kriegt die Chance. Letztens, man kann sich aber selber ausschließen. Die Einladung gilt allen und jedem, aber man kann ja eine Einladung ausschlagen, nicht wahr? Das ist ja so. Und da gibt es, bitte entschuldigen Sie dieses Wort, da gibt es dieses verfluchte Aber. Kennen Sie das manchmal von Ihren Kindern oder Enkeln? Ja, aber. Ja, aber, warum nicht? Dieses verfluchte Aber. Nicht immer, es gibt ja auch gute Abers, aber hier in diesem Zusammenhang. Aber, ja, 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 danke, aber jetzt noch nicht. Aber ich will doch erst einen anständigen Beruf haben, meine Lehre zu Ende machen. Aber ich bin noch nicht so weit. Ja, gut, gut, aber was soll meine Familie denken, wenn ich das tue? Meine Freunde. Ja, okay, okay, aber ist das wirklich so sicher? Aber, das kann dir das ewige Leben kosten. Alle irdischen Dinge zusammengenommen können doch nicht wichtiger sein als die Einladung Gottes. Steht doch in keinem Verhältnis. Der Acker, der Handel, die eigene Hantierung kann doch nicht wichtiger sein als das Mahl beim König. Es gibt da ein Buch von einem Mann namens Randy Alcorn über den Himmel. Und da gibt es eine faszinierende Geschichte. Ich möchte Ihnen die lesen. Eine Sängerin wurde eingeladen, in einer Kirche auf der Hochzeit eines sehr reichen Mannes zu singen. In der Einladung hieß es, dass sie und ihr Mann nach der Trauung noch zu einem speziellen Empfang und zum Festessen eingeladen wären. Als die kirchliche Zeremonie vorbei war, mussten die Eingeladenen an einen Oberkellner vorbei, der vor der Tür zum Festsaal die Gästenamen mit den Namen in einem Gästebuch verglich. Als das Ehepaar an der Reihe kam, fand sich ihr Name nicht im Gästebuch. Alle Entschuldigungen, Erklärungs- und Beteuerungsversuche nützten nichts. Die Frau sagte noch, ich bin doch die Sängerin, ich habe doch auf der Trauung gesungen, Sie müssen mich doch gesehen haben. Aber der Mann erwiderte, wer Sie sind oder was Sie getan haben, spielt keine Rolle. Wenn Ihr Name nicht in diesem Buch steht, können Sie an dem Festessen nicht teilnehmen. Er winkte einen Kellner heran und sagte, führen Sie diese Leute bitte zum Aufzug. Beschämt und mit Tränen verließen sie das Haus. Was war passiert? Die Frau erzählte ihrem Mann auf dem Nachhauseweg, als die Einladung kam, hatte ich keine Zeit. Ich habe mich nicht darum gekümmert, die Antwort auf die Einladung abzuschicken. Ich habe sie im Grunde genommen nicht angenommen. Außerdem bin ich schließlich die Sängerin, habe ich gedacht. Ich dachte, dass ich ganz bestimmt auch ohne Einladungsbestätigung teilnehmen kann. Und dann schreibt der Autor dieses Buches, seit jeher gab es zahllose Menschen, die keine Zeit hatten, um auf die Einladung von Jesus zu einem Festessen zu antworten. Viele sind davon überzeugt, dass das Gute, das sie getan haben, zum Beispiel der regelmäßige Kirchgang, die Taufe, das Singen im Kirchenchor oder die Hilfe in einer Suppenküche für Arme genug ist, um in den Himmel eingelassen zu werden. Doch Menschen, die nicht auf das Angebot der Sündenvergebung, das ihnen Christus macht, eingehen, sind Menschen, deren Namen nicht im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben ist. Aus dem Buch Der Himmel, was uns dort wirklich erwartet. Offenbarung Kapitel 21, 27. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Greuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lammes des Lebens. Und das geschieht, wenn man sich einladen lässt. Willst du das tun? Gott sagt, ich lade dich ein. Das ganze Buch ist die Einladung. Eine Rieseneinladungskarte. Aber jetzt musst du antworten. Ob nun Livestream oder hier, wir machen so eine Minute vielleicht, ja? Sie müssen mir das nicht zeigen. Gott sieht alles. Das ist wichtig. Aber in Ihrem Herzen können Sie jetzt sagen, ja, Herr, jetzt nehme ich deine Einladung ganz persönlich für mich in Anspruch. Wenn Sie das tun möchten, bitte, etwa eine Minute werden wir jetzt stille und jeder betet für sich.